Stimmige diskutiert. Von X gilt, wenn für alle Epsilon größer 0 ein Delta größer 0 existiert, sodass für alle X mit Betrag von X minus A kleiner Delta folgt, dass Betrag von f von x minus f von a kleiner ist als Epsilon. Das war Stetigkeit. Stetigkeit, also wenn Sie hier an einem Punkt a sind und hier einen Funktionswert f von a vorfinden, geben Sie sich ein Epsilon-Intervall vor, egal welches, dann muss es möglich sein, ein passendes Delta-Intervall zu finden, sodass Ihre Funktion, wenn Sie nur innerhalb des Delta-Intervalls bleiben, innerhalb des Epsilon-Intervalls um den Funktionswert bleibt. Und Sie sehen natürlich, je kleiner Sie Ihr Epsilon wählen, desto schwieriger ist es, so ein A zu einem Delta zu finden. Also desto kleiner muss es, ist in der Regel das Delta, das Sie benötigen, damit das geht. Bei einer stetigen Funktion gibt es aber so ein Delta. Also man kann immer zu jedem noch so kleinen Epsilon ein passendes Delta finden, sodass das hier erfüllt ist, dass der Funktionsgrad, also zur Gänze in diesem Epsilon extra Bereich hier sich befindet. Gut, und wir haben ja noch gestern gegen Ende der Stunde ein paar Eigenschaften von stetigen Funktionen diskutiert. Oder besser gesagt, ich habe sie in einer Kürze mal erwähnt. Das war einerseits der Nullstellensatz von Bolzano. Der Nullstellensatz von Bolzano sagt also im Wesentlichen aus, wenn Sie eine stetige Funktion auf einem Intervall AB haben, und die Funktionswerte haben verschiedene Vorzeichen, also zum Beispiel f von a kleiner als 0, f von b größer als 0 oder umgekehrt. Also Ihr Funktionswert hier ist negativ, der Funktionswert an der Stelle b ist positiv und die Funktion ist stetig auf dem ganzen Intervall, dann muss es in diesem Intervall eine Nullstelle geben. Also wenn man die Funktion also zeichnet, stetige Funktionen sind, anschaulich gesprochen, all jene Funktionen, wo ich den Graph ohne abzusetzen zeichnen kann, ja, dann muss ich irgendwann einmal über die x-Achse drüber und dort sollte dann eine Nullstelle der Funktion sein. Das ist natürlich kein formaler Beweis, aber einen formalen Beweis bekommt man, indem man eine sogenannte Intervallschachtelung macht. Also indem wir Folgendes machen, wir nehmen a gleich a0, b gleich b0 und jetzt teilen wir das Intervall in zwei Hälften. Wir schauen uns an, was da los ist. Also wir teilen das zum Beispiel hier, genau in der Mitte. Und je nachdem, welches Vorzeichen der Funktionswert an dieser Stelle hat, entscheidet, wie es weitergeht mit den Folgen. Also hier zum Beispiel ist der Funktionswert negativ. Das heißt also, diesen Punkt in der Mitte ist meine neue linke Grenze A1 und die alte linke Grenze, die alte rechte Grenze bleibt auch die neue rechte Grenze, das heißt also B1 ist dann B0. Das Verfahren setzen wir fort. Wir halbieren das so gefundene Intervall A1B1 und schauen uns wieder an, was da los ist. An dieser Stelle, am Halbierungspunkt, ist in dem Fall der Funktionswert positiv. Das heißt also, das ist die neue rechte Grenze, B2, und die alte linke Grenze ist also gleichzeitig die neue linke Grenze, A2 gleich A1 und so weiter. Und das Verfahren setzen Sie so lange fort, bis entweder so ein Halbierungspunkt eine Nullstelle ist, Na, dann haben wir eine Nullstelle gefunden, das heißt, da muss es eine geben in dem Intervall, weil wir halten uns die ganze Zeit innerhalb des Intervalls AB auf. Oder wenn wir das nie, wenn das nie passiert, dann haben wir zwei unendliche Folgen konstruiert. Eine Folge AN und eine Folge BN. Diese zwei Folgen haben wir konstruiert und diese Folgen haben welche Eigenschaften? Einerseits, die Intervalllänge ist immer halbiert worden, das heißt, die Länge des Intervalls AN, BN ist gleich 2 hoch minus n mal die Länge des ursprünglichen, des allerersten Intervalls, also 2 hoch minus n mal a minus b. Die Folgen sind beide monoton, denn was kann passieren? A n ist entweder an der gleichen Stelle wie a n minus 1 oder es wandert nach rechts. Das heißt, a n ist eine monoton wachsende Folge, beschränkt durch b, daher konvergent. Bn ist eine monoton fallende Folge, nach unten beschränkt durch A, daher auch konvergent. Der Abstand von A und Bn geht gegen 0, schau das hier, das geht gegen 0. Das heißt, der Grenzwert von An und der Grenzwert von Bn ist dasselbe. Weil An konvergiert gegen C, Bn muss auch gegen C konvergieren. Also das ist einmal die erste wesentliche Eigenschaft, die beiden Folgen, die konvergieren und sie konvergieren gegen denselben Grenzwert. Ja, die eine von unten, die andere von oben. Weiters, gibt f von an ist immer kleiner als 0 und f von bn ist immer größer als 0. Und wie sieht es aus mit f von c? F von C, das ist F vom Grenzwert. Und wir haben gestern noch gesehen, diese Definition hier ist äquivalent zu einer Vertauschbarkeitseigenschaft, nämlich F von Limes Xn ist das gleiche wie der Limes F von Xn. Ja, das heißt also, wenn ich da den Limes, den Grenzwert einer Folge einsetze, dann ist es genauso gut wie der Grenzwert dieser Folgen. Das heißt also hier, wenn Sie, es muss also gelten, dass der Limes f von an das gleiche ist wie f von Limes an, das ist aber f von c. C ist aber gleichzeitig der Limes von bn, also muss das dasselbe sein wie der Limes f von bn. Da diese Folge aus lauter negativen Termen besteht und diese Folge aus lauter positiven Termen, heißt es, dass der Grenzwert hier sicher nicht positiv sein kann. Und der Grenzwert hier kann sicher nicht negativ sein. Da gibt es nur eine einzige Möglichkeit, nämlich dass der Grenzwert 0 ist. Es folgt also f von c ist gleich 0 und es ist eine Nullstelle gefunden. Und das ist ein formaler Beweis für den Nullstellensatz von Bolzano. Nächsten Satz, den ich Ihnen erwähnt habe, der direkt auf den Nullstellensatz aufbaut, ist der Zwischenwertsatz, der folgendes aussagt: Wenn Sie eine stetige Funktion haben, die irgendwo einen Funktionswert f von a hat, irgendwo anders einen Funktionswert f von b, dann wird jeder Wert, der zwischen diesen beiden Funktionswerten liegt, auch tatsächlich angenommen. Ja, das heißt also, wenn ich sage, wird dieser Wert, also da ist f von a, da ist f von b, und jetzt nehme ich irgendeinen Wert dazwischen, frage mich, gibt es diesen Wert, tritt der Wert auf, wenn ich die Funktionswerte des Intervalls AB betrachte? Naja, natürlich das gleiche Argument, anschaulich, ich muss über diese Linie irgendwie drüber und Sie sehen natürlich, verschieben Sie einfach diese Linie in den Nullpunkt und betrachten Sie die so entstehende verschobene Funktion, die muss eine Nullstelle haben nach diesem Prinzip hier und daher können Sie dann wieder zurückschieben und Sie erhalten diesen Satz, dass der Zwischenwertsatz zwischen zwei Funktionswerten wird jeder Wert, der dazwischen liegt, auch angenommen in dem betreffenden Intervall. So, eine Folgerung ist eine weitere Eigenschaft von stetigen Funktionen, die ich gestern noch nicht erwähnt habe. Also erwähnt habe ich sie aber weder aufgeschrieben noch bewiesen. Sie nehmen eine stetige Funktion von einem Intervall, i, also i ist ein Intervall, und zwar ein abgeschlossenes Intervall, AB, also die Randpunkte, die sind dabei, dann folgt, dass f von i ebenfalls ein abgeschlossenes Intervall ist. Also stetige Funktionen, die bilden abgeschlossene Intervalle auf abgeschlossene Intervalle ab. Ja, f von i, was ist das? F von i, das ist einfach die Menge aller Funktionswerte f von x mit der Eigenschaft, dass x aus i ist. Also alle Funktionswerte, alle Bilder von Elementen des ursprünglichen Intervalls. Und das ist wieder abgeschlossen. Warum ist das so? Zunächst einmal, f von i, behaupte ich einmal, ist ein Intervall. Vielleicht nicht abgeschlossen, aber es ist zumindest ein Intervall. Denn wenn Sie zwei Funktionswerte haben, die in f von i liegen, dann ist auch alles, was dazwischen liegt, ein Funktionswert. Das heißt, Sie haben also hier zwischen zwei Punkten, sind alle Punkte, die dazwischen liegen, ebenfalls drinnen. Also muss das einmal ein Intervall sein. Es könnte natürlich sein, dass die Randpunkte vielleicht nicht dabei sind oder dass einer der beiden Randpunkte nicht dabei ist. Das könnte also theoretisch noch passieren. Also, Annahme. F von i sei ein Intervall der Form, b ist schlecht, c, d, wo einer der beiden Randpunkte, sagen wir mal der linke, fehlt. Ja, klarerweise gibt es einmal eine Folge bn aus den Intervall B, AB mit der Eigenschaft, dass B N den B umrechnet. Falsch. Falsch. Wir nehmen folgendes, wir nehmen eine Folge, wir nehmen eine Folge C N, die gegen C konvergiert. So. Und die in diesem Intervall drinnen ist, also die 10n sind aus f von i. So muss es sein. Die 10n sind also aus dem Intervall f von i, das heißt, die 10n sind Funktionswerte. Diese 10n, die sind also Funktionswerte f von irgendeiner Folge an, wobei die an aus dem Intervall ab sind. Aber die sind ja alle in f von i drinnen. Die Folge an liegt also im Intervall ab. Die Folge an ist also beschränkt. Aus dem folgt also, die Folge an ist beschränkt. Wenn die Folge beschränkt ist, dann muss sie mindestens einen Häufungspunkt besitzen, Ersatz von Polzano-Meyer-Straße. Also es gibt eine konvergente Teilfolge. Es existiert eine Teilfolge. A n k, k größer gleich 0. Eine Teilfolge von a n, die gegen einen Häufungspunkt von a n konvergiert. Also a n k konvergiert gegen einen Häufungspunkt, nennen wir einen k-Wert. Das ist ein Häufungspunkt der Folge a n. Dann gibt natürlich aufgrund der Stetigkeit, dass f von a n k, das ist eine Folge, eine Teilfolge von diesem cn. Das konvergiert natürlich gegen f von a quer. Das ist nichts anderes als cn k. Und die Folge CNK ist, aber die Folge CN ist konvergent. Also ist auch jede Teilfolge konvergent, und zwar gegen den C-Grenzwert. Das CNK muss also auch gegen C konvergieren. Und daher muss F von A quer das gleiche sein wie F von C. Und wir haben also hier einen Widerspruch, denn wir haben angenommen, dass der Punkt C gar kein Funktionswert ist. Jetzt haben wir aber bekommen, dass der Punkt C f von a quer ist, also er ist sehr wohl ein Funktionswert. Also muss der Randpunkt C auch im Intervall dabei sein. Das gleiche natürlich mit der Grenze. Also das heißt, das Intervall muss abgeschlossen sein. Abgeschlossene Intervalle werden also von stetigen Funktionen immer auf abgeschlossene Intervalle abgebildet. Jetzt haben wir also schon eine ganze Reihe von Eigenschaften. Eine Eigenschaft werde ich jetzt noch zitieren. Eine Folgerung dieser Abgeschlossenheitseigenschaft: Wenn f eine Funktion ist von i nach r, wieder i ist ein Intervall, dann folgt, dass f auf dem Intervall i immer ein Maximum und ein Minimum annimmt. Also Sie erinnern sich, wenn Sie also Mengen haben, Sie können Suprema und Infima von Mengen betrachten, kleinste und größte, kleinste obere und größte untere Schranke einer Menge, muss nicht selbst in der Menge sein, aber dadurch, dass abgeschlossene Intervalle immer auf abgeschlossene Intervalle abgebildet werden, ist das Bild eines Intervalls wieder abgeschlossen. Das heißt, es gibt ein maximales Element, das innerhalb des Intervalls drinnen liegt. Also die obere Grenze des Intervalls oder die untere Grenze des Intervalls, die sind im Intervall drinnen. Daher gibt es einen Punkt, wo die Funktion maximal ist. Es kann also nicht passieren, dass die Funktion zum Beispiel einen Wert 1 von unten annähert und der Wert 1 selber kein Funktionswert ist. Stetige Funktionen haben auf abgeschlossenen Intervallen also immer ein Maximum und ein Minimum. Und noch eine Eigenschaft möchte ich zitieren, nämlich wenn Sie eine streng monotone stetige Funktion haben, also wieder von einem Intervall i in sagen wir f von i, damit das Ganze surjektiv ist, streng monoton, dann haben wir uns schon überlegt bei den Betrachtungen von Funktionen, dass streng monotone Funktionen, die haben eine Umkehrfunktion. Es gibt also die Funktion f hoch minus 1, weil das eine biegende Funktion ist. Und diese Funktion f hoch minus 1, die existiert nicht nur, sondern sie ist auch stetig. Also die Umkehrfunktionen von stetigen Funktionen sind wieder stetige Funktionen. Anschaulich wieder ganz klar, Stetige Funktionen heißt, ich kann den Graph in einem durchzeichnen, ohne abzusetzen. Die Umkehrfunktion heißt, Sie spiegeln den Graph an der ersten Mediane. Dann spiegeln Sie den Graph an der ersten Mediane, ja, dann kriegen Sie natürlich wieder eine Linie, die Sie in einem durchzeichnen können und die, ohne dass man absetzen muss. Gut, also auch das kann man mit Hilfe der Epsilon-Delta-Eigenschaft, mit Hilfe der Epsilon-Delta-Definition zeigen. Wir werden uns jetzt aber vielleicht einmal gewissen anderen Phänomenen, nämlich der Unstetigkeit, zuwenden. Jetzt haben wir sehr viel über Stetigkeit gelernt. Man kann auch sofort eine Klasse von Funktionen angeben, die stetig ist. Diesen Satz möchte ich hier auch noch kurz zitieren. Wenn f und g stetig sind, dann folgt f plus minus g, f mal g, f durch g, f ring g, was brauchen wir noch? Ja, haben wir eben alles. Also hier natürlich muss man voraussetzen, dass g ungleich 0 ist, damit ich überhaupt dividieren kann, weil sonst ist das nicht einmal definiert, das kann so stetig sein. Da muss man voraussetzen, dass die Definitionsbereiche zusammenpassen, also dass g in den Definitionsbereichen f abbildet. Aber alle diese Funktionen sind ebenfalls stetig in ihrem Definitionsbereich. Ja, das ist natürlich wichtig. Wenn Sie den Definitionsbereich verlassen, weil Sie zum Beispiel durch 0 dividieren bei f durch g, ja, dann ist dort natürlich keine Stetigkeit mehr, dann ist die Funktion ja dort gar nicht mehr definiert. Aber alle diese Funktionen sind in ihrem Definitionsbereich stetig. Weiters, Polynome sind stetig. Polynomfunktionen. Und damit sind auch alle elementaren Funktionen stetig. Denn elementare Funktionen setzen sich aus stetigen Funktionen zusammen. Ja, das sind elementare Funktionen. Elementare Funktionen sind Polynomfunktionen, Wurzeln, Sinus, Cosinus, ja, Winkelfunktionen, Arcusfunktionen wie Arcus-Sinus, Arcus Cosinus, Arcus Sinus sind alle stetige Funktionen. E hoch x, Logarithmus von x und alles, was Sie daraus durch elementare Operationen addieren, multiplizieren, dividieren, zusammensetzen, aufbauen können, sind auch, das alles sind elementare Funktionen und all diese Funktionen sind in ihrem Definitionsbereich stetig. Ja, beim Zusammensetzen, gemäß dieser Regel, das Einzige, was passieren kann, ist, dass der Definitionsbereich kleiner wird. Aber sonst, die Stetigkeit bleibt überall dort, wo die Funktion, die Sie zusammensetzen, aus all diesen Bausteinen, die bleibt dort stetig, wo sie nachher noch immer definiert ist. Also elementare Funktionen sind in ihrem Definitionsbereich stetig. Damit haben wir also schon einen riesigen Fundus an stetigen Funktionen. Manchmal halt nicht auf ganz R, sondern auf gewissen Einschränkungen von R. Das muss man sich halt im konkreten Fall überlegen, wo die Funktionen definiert sind, aber dort sind sie überall stetig. So, Frage ist, gibt es überhaupt eine Unstetigkeit? Kann es passieren, dass eine Funktion gar nicht stetig ist? Und was kann passieren? Na, wir haben schon gesehen, es kann Folgendes passieren. Ja? Ja? Die Ursprung ist nicht definiert. Ja, da ist ja der Logarithmus von 0 ist nicht definiert. Und damit ist die Stetigkeit im Definitionsbereich. Also der Definitionsbereich sind die positiven reellen Zahlen. Und dort ist die Stetigkeit. An jeder positiven reellen Zahl. Also im Definitionsbereich ist sie stetig. Am Rand des Definitionsbereichs nicht mehr. weil dort ist sie gar nicht mehr definiert. Also das sind Dinge, die passieren können, können Sachen setzen, Unstimmigkeiten verschiedenster Art können auftreten. Die erste Unstimmigkeit, die auftreten kann, f von x gleich, nehmen wir zum Beispiel die Funktion f von x größtes Ganzes von x. Das ist also die größte ganze Zahl, die gerade noch nicht größer ist als x. Sie sehen natürlich, wenn Sie diese Funktion aufzeichnen. Wenn Sie diese Funktion aufzeichnen, die beginnt also im Ursprung ist sie 0, dann geht sie bis 1, dann springt sie auf 1, geht bis 2 konstant weiter, springt dann auf 2 und so weiter. Die Funktion sieht also so aus. Und diese Funktion ist natürlich genau bei den ganzen Zahlen nicht stetig, wie man sich eben durch Epsilon Delta leicht überlegen kann. Ja, nehmen Sie eben eine Epsilon-Umgebung, die klein genug ist, dann können Sie natürlich gar kein Delta finden, wie klein auch immer es sein mag, dass der Funktionsgrad sich in diesem Bereich hier, der durch das Epsilon und das Delta festgelegt ist, befindet. Also es ist unmöglich in diesem Fall ein passendes Delta zu finden, wenn das Epsilon zu klein gelegt ist. Es muss aber, wie es hier steht, für alle Epsilon gelten, also auch für die kleinen Epsilon. Dort liegt also eine sogenannte Sprungstelle vor. Was kann noch passieren? Nehmen Sie die Funktion g von x gleich Sinus von 1 durch x, falls x ungleich 0 ist. Und an der Stelle x gleich 0 ist die so noch nicht definiert, also an der Stelle x gleich 0 sage ich, 0 soll sie sein, falls x gleich 0 ist. Wie schaut diese Funktion aus? Ja, die Sinusfunktion, die kennen wir. Die Sinusfunktion, das ist also diese Schwingungsfunktion. Die Maxima des Sinus sind immer dort, wo wir die Zahl Pi halbe plus 2k Pi vorliegen haben. Also Pi halbe verschoben um ein ganzzahliges Vielfaches von 2Pi. Dort sind immer die Einser, also die Maxima des Sinus, die Stellen, wo das Sinus von x gleich 1 ist. Und die Minima, die finden sich bei minus Pi halbe plus 2k Pi. Und die Nullstellen, die finden sich genau bei den Vielfachen, bei den ganzzahligen Vielfachen von Pi. Wenn wir jetzt auch nicht x einsetzen, sondern 1 durch x, dann machen wir eine kleine Nebenrechnung. 1 durch x gleich Pi halbe plus 2k Pi, was ist das? Das ist Pi mal 2k plus 1 halb. Das heißt, x ist gleich 1 durch Pi mal 1 durch 2k plus 1 halb. Das ist eine Nullfolge. Das verhält sich asymptotisch wie 1 durch 2k mal 1 durch Pi. Das ist eine Nullfolge. Und an all diesen Werten hier ist die Funktion g von x gleich 1. Das heißt, es gibt eine Nullfolge. Eine Folge, die gegen den Wert 0 konvergiert. Und an allen diesen Stellen ist der Funktionswert gleich 1. Das gleiche Spiel können Sie natürlich machen mit 1 durch x gleich minus pi halbe plus 2k pi. Ja, dann folgt x ist gleich 1 durch pi mal 1 durch 2k minus 1 halb. Auch das ist eine Nullfolge, wenn Sie in k gegen unendlich gehen. Denn auch das ist asymptotisch gleich 1 durch pi mal 1 durch 2k. Also es gibt eine zweite Nullfolge, die immer genau dazwischen liegt, wo die Funktionswerte immer gleich minus 1 sind. Und die Funktion ist stetig im Positiven. Warum ist sie stetig? Die Funktion ist 1 durch x ist stetig für x größer als 0. Da kann uns ja nichts passieren. In jedem Punkt x größer als 0 ist die Funktion 1 durch x stetig, weil ich dividiere ja niemals durch 0. Die Funktion Sinus ist definiert, egal welchen Wert 1 durch x annimmt und stetig. Damit sind wir bei einer Zusammensetzung von stetigen Funktionen. Das heißt, Sinus von 1 durch x, also Sinus x ist auch stetig. Und wenn Sie beides zusammensetzen, kriegen Sie wieder eine stetige Funktion. Das heißt, die Funktion ist stetig. Wir können also den Graph in einem durchzeichnen. Das muss also dann so hin und her schwingen, damit sich das ausgeht. Und die Oszillationen, die werden immer extremer. Also die Schwingungen werden immer kürzer. Und so pendelst du, so geht es gegen Null. Das schwingt also immer zwischen minus 1 und plus 1 und immer schneller. Und Sie sehen natürlich, das sind unendlich viele Punkte. Also es gibt unendlich viele solche Schwingungen Richtung Null. Also die werden also immer extremer. Und Sie sehen natürlich, was passiert in einer Umgebung von Null. In einer Umgebung von Null, nehmen Sie eine Delta-Umgebung von Null, egal wie klein das Delta gewählt war, in dieser Delta-Umgebung befinden sich immer Funktionswerte zwischen minus 1 und plus 1, mit alle. Denn mit jedem noch so kleinen Delta fangen Sie ja die, unter Anführungszeichen, die letzten Schwingungen ein, am Weg zu Null. Das sind unendlich viele Schwingungen immer, das heißt, da können Sie nicht aus. Diese Funktion kann nicht stetig sein, denn wenn Sie ein Epsilon nehmen, das kleiner ist als 1, dann schwingt der Funktionsgraph immer hinaus aus dem Epsilon-Intervall. Geht nicht anders. Diese Funktion ist also nicht stetig an der Stelle 0. Egal, was Sie da nehmen, ja, Sie können die 0, 1, was auch immer Sie wollen, ja, nehmen. Der Grenzwert in dem Fall, der Grenzwert Limes x gegen 0 g von x, dieser Grenzwert der existiert gar nicht. Die Funktion hat keinen Grenzwert für x gegen 0. Egal ob sie von rechts oder von links kommen, das ist ganz egal. Weder die einseitige noch der beidseitige Grenzwert existiert. Und daher ist die Frage, ist dieser Grenzwert. Stimmt diese Grenzwert mit dem Funktionswert überein, ich sage es nicht. Aber der Grenzwert gibt es gar nicht. Kann also nicht stimmig sein. Wie schaut es aus, wenn wir die Funktion ein bisschen abändern und uns die Funktion f von x anschauen? Sinus ax mal Sinus 1 durch x für x unter 0 und 0 ist gleich 0. Also die erste Zeile x mal minus 1 der x haben natürlich auch an der Stelle x gleich 0 ein Problem. An der Stelle x gleich 0 ist 1 durch x nicht definiert, das heißt der Funktionswert wäre hier nicht definiert. Ohne die zweite Zeile, das wäre also eine Funktion, die an der Stelle x gleich 0, diese Funktion hier allein, wäre eine Funktion, die an der Stelle x gleich 0 nicht definiert und daher auch nicht stetig ist. Aber man kann sie stetig fortsetzen. Denn wir haben zwar hier auch dieses Schwingungsphänomen, allerdings ist die Amplitude der Schwingungen beschränkt nur x und minus x. Das heißt, es schwingt also, das wird immer kleiner. Und in dem Fall sehen Sie natürlich, wenn Sie jetzt ein Epsilon größer als 0 vorgeben, über das ich nicht hinaus will, die 0 macht kein Problem. Die ist eh in meiner Null-Umgebung. Also f von x minus f von 0 ist daher gleich der Betrag von x mal Sinus 1 durch x. Ja, zumindest also wenn x ungleich 0 ist. Der Sinus ist beschränkt durch 1. Ja, der Sinus schwingt immer zwischen minus 1 und plus 1. Also das hier ist betragsmäßig kleiner gleich 1. Also ist das hier betragsmäßig kleiner gleich Betrag von x. Naja, und jetzt sehen Sie, wenn Sie Ihr Delta, ich möchte, also was möchten wir? Wir möchten, dass das hier kleiner als Epsilon ist. Das kann man jetzt leicht erreichen, wenn Sie Delta gleich Epsilon. Wenn Delta gleich Epsilon ist, dann folgt aus Betrag von x kleiner als Delta, dass das das gleiche ist wie Betrag von x kleiner als Epsilon. Der Betrag von x ist aber größer gleich dieses hier, dieser Größe hier. Und damit ist diese Größe auch kleiner als Epsilon. Also für die Funktion lässt es sich zeigen, dass die an der Stelle 0 stetig ist. Auch hier haben wir zwar dieses Schwingungsphänomen, aber die Amplitude konvergiert gegen 0. Und damit können wir immer zu jedem Epsilon ein passendes Delta finden, nämlich Delta gleich Epsilon oder kleiner, sodass die Epsilon-Delta-Bedingung hier erfüllt ist. Das ist also eine stetige Funktion. Auch ganz klar. Ja, weil für x ungleich 0 gibt es wieder das Zusammensetzen von stetigen Funktionen kein Problem. Aber in dem Fall für x gleich 0 auch nicht. Noch eine Funktion, die wir hinsichtlich Stetigkeit oder Unstetigkeit untersuchen, ist die sogenannte Kinexé-Funktion. Eine Funktion, die die Werte 1 oder 0 annimmt, je nachdem 1, wenn x eine irrationale Zahl ist und 0, wenn x eine rationale Zahl ist. Was ist das für eine Funktion? Wo ist diese Funktion stetig? Und wo ist sie unstetig? Na, nehmen Sie eine rationale Zahl. Also sei x eine rationale Zahl, dann gilt f von x gleich 0. In jeder noch so kleinen Delta-Umgebung von diesem x befinden sich aber irrationale Zahlen. Ja, weil die irrationalen Zahlen liegen dicht auf der Zahlengerade. In jedem noch so kleinen Intervall gibt es irrationale Zahlen. Das heißt, in jeder Delta-Umgebung von diesem x gibt es Zahlen, deren Funktionswert gleich 1 ist. Wenn Sie also Epsilon kleiner als 1 wählen, dann können Sie die Epsilon-Delta-Bedingung nie erfüllen. Das heißt, an den rationalen Zahlen kann diese Funktion nicht stetig sein. Wenn x das nicht das Q ist, dann haben wir das Gleiche. F von x ist 1, Epsilon gleich 1/2. In jedem noch so kleinen Intervall auf der reellen Zahlengerade befinden sich aber rationale Zahlen. Es befinden sich dort also Zahlen, wo der Funktionswert 0 angenommen wird. Damit sind sie weit weg vom Funktionswert 1, der hier an der Stelle x vorliegt. Und die Funktion kann auch hier nicht stehen. Das ist also eine Funktion, die ist nirgendwo stetig. Die ist für alle, an allen reellen Zahlen ist diese Funktion unstetig. Gut. Das heißt, mir bleibt noch ein bisschen Zeit und ich kann den ausgelassenen Beweis für den Satz der stetigen Umkehrfunktion noch nachholen. So, Epsilon und Delta lassen Sie mir noch da. Schauen wir uns noch eine Funktion an, nämlich die Funktion 1 durch x. definiert, führen x ungleich 0. An der Stelle x gleich 0 ist diese Funktion nicht definiert. Kann daher an der Stelle x gleich 0 auch nicht stetig sein, denn es ist außerhalb des Definitionsbereichs. Wie schaut diese Funktion aus? Es sind zwei so Hyperbeläste, die sich nach rechts und nach links gegen 0 annehmen. Und für x gegen 0, je nachdem, ob sie von rechts kommen, gehen sie gegen plus unendlich. Wenn sie von links kommen, gehen sie gegen minus unendlich. An der Stelle x gleich 0, stelle ich ein 1 dividiert durch 0, das geht nicht. Also diese Funktion ist an der Stelle x gleich 0 nicht definiert, kann daher dort auch nicht stetig sein. Die einzige Frage, die man sich hier stellen kann, kann ich diese Funktion stetig machen, indem ich hier einen Funktionswert zuordne. Also indem ich sage, f von 0 soll eine passende Zahl sein, eine passende Zahl, also irgendein 10 aus R, kann das dann stetig werden? Na, das kann nicht stetig werden, denn stetig heißt ja, dass f von Limes xn das gleiche ist wie Limes f von xn. Nehmen Sie also eine Nullfolge her, xn konvergiert gegen 0. Und bilden Sie den Grenzwert Limes f von xn. Jetzt hängt es davon ab, welche Folge Sie genommen haben. Wenn Sie eine Folge genommen haben, die nur aus positiven Werten besteht, und sie konvergiert hier gegen 0, dann konvergiert die Folge der Funktionswerte gegen plus unendlich, die ist also bestimmt divergent gegen plus unendlich. Wenn Sie eine Werte von lauter, wenn Sie eine Folge mit lauter negativen Werten nehmen, dann ist das Ganze minus unendlich, also bestimmt divergent gegen minus unendlich. Das ist also niemals in der Nähe von irgendeinem C, das aus einer reellen Zahl gewählt ist. Geht sich nicht aus. Und wenn Sie eine Folge nehmen, die abwechselnd zum Beispiel positiv und negativ wird, dann behalten Sie überhaupt eine divergente Folge, die also gar keinen Grenzwert, nicht einmal einen uneigentlichen Grenzwert besitzt. Also der Grenzwert Limes x gegen 0 f von x, dieser Grenzwert existiert nicht. Und daher können Sie diese Funktion auch nicht stetig machen, indem Sie hier an der Stelle 0 einen Funktionswert zuweisen. Also diese Funktion ist an der Stelle 0 zunächst nicht definiert, aber sie ist auch nicht stetig fortsetzbar. Weil sie eben, egal wie Sie sie an der Stelle 0 definieren, sie wird niemals stetig werden. Gut, damit sind wir am Ende unserer Betrachtungen der Funktionen, Stetigkeiten und so weiter angelangt. Also wir schließen damit das Kapitel 4 ab und damit auch den Prüfungsstoff für den ersten Prüfungstermin, der am 1. Februar ist. Und den Rest der Vorlesung widme ich der Differentialrechnung. Das wird beim ersten Termin aber nicht geprüft werden. Gerade auch im Nachfolgetermin gehört es natürlich schon zum Prüfen. Dankeschön.